Wir werden ja heutzutage täglich mit so vielen Informationen gefüllt, dass es schon eine Flut ist, dass wir gar nicht alles verarbeiten können. Wir müssen dann entscheiden, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig, was ist wahr, was ist falsch, was ist für mich persönlich wichtig, was nicht. Und die Woche habe ich einen Artikel aus der Zeitung heraus gelesen, den möchte ich euch vorlesen. Das ist vielleicht für die meisten, nehmen wir mal an, gar nicht so wichtig, haben das überlesen oder gar nicht darauf geachtet. Aber für mich, für die Predigt heute, hat es schon ja, eine gewisse Bedeutung. Ist es wahr, ist es nicht wahr, was da steht und was da gefeiert wird. Nämlich islamisches Opferfest beginnt, ist als Überschrift begonnen. 1000 Muslime werden am Sonntag auf dem Messegelände in Bozen erwartet. Habe ich gar nicht gewusst, dass so viel, aber ich habe nachgeschaut und habe gesehen, gehört, dass da ungefähr bei den 15.000 Muslime in Südtirol da wohnen. Hatte eigentlich sehr viel gefunden, ich habe nicht gedacht, dass so viele sind. Am Sonntag, 11. August, das ist ja heute, ja, treffen sich die in Südtirol wohnhafte Muslime auf dem Messegelände in Bozen. Insgesamt 1000 Personen muslimischen Glaubens werden erwartet. Sie finden sich ein, um das wichtigste Fest im islamischen Kalender zu feiern. Habe ich auch nicht gewusst. Das Opferfest auch Iyada, wenn ich das richtig ausspreche, Iyada, geschrieben, genannt. Es wird zu Ehren Abrahams gefeiert, der bereit gewesen wäre, seinen Sohn Ismael zu opfern, als Gott es von ihm verlangte. Und neben den, dann steht, warum sie das feiern, aber wir können uns schon denken, ja, sie haben halt eben Ismael anstatt Isaac, wie wir das in der Bibel sehen. Neben den unzähligen Muslimen wird auch Bürgermeister Renzo Caramaschi erwartet. Er wird vor den Gebeten eine Ansprache halten. Zusätzlich schickt Bischof Ivo Musa seine Grüße durch als einen Vertreter Don Mario Greta, Verantwortlicher für den interreligiösen Dialog. Und jetzt ist die Frage, was sagt uns das? Wie betrifft uns das? Wir wissen, dass Gott schon auch Informationen, also Verheißungen, dem Ismael gegeben hat, der Hagar zum Beispiel, und sogar hat er so geholfen, dass die Hagar gesagt hat, das ist ein Gott, der mich sieht. Also Gott wirkt bei allen Menschen, würde ich jetzt aus dem Beispiel sagen. Nicht nur bei den Menschen, wo wir vielleicht meinen. Nicht? Und Gott hat auch dem Ismael eine Verheißung, eine Information gegeben. Das heißt, nachher, wenn es die Hagar mit dem Ismael weggeschickt wurde, wären sie eigentlich verdurstet, also umgekommen in der Wüste. Aber Gott hat sie gerettet, beide, und hat gesagt, schau, ich werde dir ein großes Volk geben. Und ich denke, das hat Gott schon erfüllt, wenn man heute die Leute sieht, die das da feiern. Aber Gott hat, wie gesagt, geht mit allen Menschen sehr gütig um und hilft allen Menschen, wo sie Hilfe brauchen. Aber heute möchte ich euch eine Information geben, eine Verheißung, die noch viel größer ist als die Information, dass man nur ein großes Volk wird, von der Anzahl her. Eine Information, eine Verheißung, die einfach großartig ist, die super ist, die gewaltig ist, die Leben bringt, die nicht nur für die jetzige Zeit da ist, sondern die für die Ewigkeit gilt, für alle Zeiten gilt. Und zwar steht es in Jesaja 42, 1 bis 9. Und ich möchte jetzt vorlesen. Siehe, das ist mein Knecht. Ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen, Gerechtigkeit, und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, das Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen, so verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lass ich's euch hören. Da steht etwas von dem Licht der Heiden. Und wir wissen, wer das Licht der Heiden ist, aber ich möchte noch etwas genauer darüber berichten. Und zwar beginnt es zuerst mal damit: Siehe, das ist mein Knecht. Und mit diesem Knecht will Gott seinen Plan ausführen. Gott hat nämlich ganz klar vorausgesagt, was sein ewiger Plan ist und wen er als seinen Knecht auserwählt, mit dem Gott den Plan durchführt, um uns Menschen zu helfen, um uns Menschen ein Licht in dieser Welt zu sein. Und dieser Gottesknecht, dieser Knecht ist nicht Abraham oder Ismael oder Isaac oder Israel, obwohl es Israel auch sein könnte, weil er auch oft, wenn man den Jesaja-Brief durchlässt, auch von Israel als seinen Knecht spricht. Aber er hat niemand in dieser Welt und kein Volk und niemand weist diese Merkmale auf, die Gott verlangt von seinem Knecht, die er haben muss, damit er seinen Plan durchführen kann mit uns Menschen. Siehe, sagt er, das ist mein Knecht. Er weist ganz genau auf jemand hin. Das ist mein Knecht. Hör gut zu. Das ist mein Knecht. Und wer ist es? Er sagt zuerst einmal, mein Auserwählter. Also Gott hat ihn auserwählt. Ich, der ewige Seiende, der große Gott, der alles geschaffen hat, der die Himmel ausbreitet und geschafft hat, der die Erde macht und ihr Gewächs steht da. Der Seiende, der ewig Seiende hat ihn auserwählt. Es sind nicht wir, die irgendjemand auserwählt, der uns helfen könnte, der uns helfen sollte, der uns retten könnte. Es sind nicht wir, die Abraham auswählen als unseren Glaubensvater, was er ja durchaus ist. Aber er ist nicht unser Knecht, sondern Gott wählt den aus, wer sein Knecht ist, wer der Knecht Gottes wirklich ist. Gott wählt ihn aus. Und das ist wichtig in unserem Glauben, dass wir darauf das glauben, was Gott uns sagt, was Gott auswählt, was von Gott kommt. Und nicht das, was wir denken, was vielleicht gut oder richtig oder falsch ist. Nein, Gott wählt seinen Knecht aus. Das ist mein Knecht, ich habe ihn auserwählt. Und was noch? An diesem Knecht, das sind auch Merkmale, an dem ich mein Wohlgefallen habe. An dem ich mein Wohlgefallen habe. Natürlich sagt Gott auch, dass er auch manchmal sein Wohlgefallen an uns hat und an seinem Volk und alles, ja, wenn wir ihm treu sind. Aber da steht, an dem ich mein Wohlgefallen habe, vollkommen mein Wohlgefallen. Und das bestätigt er, als Jesus zu Johannes dem Täufer ging und getauft wurde. In Matthäus 3, Vers 17 steht, da kam der Geist wie eine Taube herab, der Heilige Geist auf ihn herab, auf Jesus. Und er sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Weil er der ist, der wirklich ein Diener Gottes ist. Wir haben es in der letzten Predigt ja auch gehört, dass Jesus nicht nur zu uns Menschen gekommen ist, sondern er hat sich erniedrigt und Knechtsgestalt angenommen. Erniedrigt und Knechtsgestalt angenommen. Und das ist dieser Gottesknecht, wo Gott durch den Jesaja schon 700 Jahre vorher hinweist. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Und wir wissen von Jesus, dass Jesus schon vom Geist gezeugt ist, von vornherein nicht der Erbsünde unterworfen ist, wie alle anderen Menschen, wie wir auch, sondern von vornherein, er ist vom Geist Gottes gezeugt. Das sagt der Engel dem Josef, der nicht verstanden hat, warum ist jetzt meine Verlobte schwanger, kann ja nicht sein, kann nicht von mir sein. Dann sagt der Geist ihm, ja, das ist vom Heiligen Geist, scheue dich nicht, Maria zur Frau zu nehmen, das ist vom Heiligen Geist, und der geboren wird, sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von den Sünden erretten. Das ist der Gottesknecht. Er wird sein Volk von den Sünden erretten, und er ist in keiner Weise, es immer unter dem Heiligen Geist gestanden, das heißt auch ein reines Leben geführt, keine einzige Sünde war in ihm, und deshalb war er auserwählt als der Gottesknecht, von Gott auserwählt. Und die Eigenschaft, was hat denn ein Knecht? Sagen wir, das wissen wir auch sonst in unserem Leben, wenn jemand Knecht ist auf dem Bauernhof oder so, oder jemand dient. Das wichtigste Eigenschaft eines Knechtes ist, treu zu sein. Ne? Er muss einfach das tun, was sein Herr ihm sagt. Und genau das sehen wir bei diesem Gottesknecht. Er ist treu. Und was hat er für einen Auftrag? Es steht hier, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Unter die Heiden, und das ist für das Alte Testament schon eine großartige, einmalige Aussage. Denn im Alten Testament haben die Propheten oder das Volk Gottes hauptsächlich auf sich geschaut. Sie sind das Volk Gottes, die anderen, ja, interessieren uns nicht. Die sind halt eben nicht das Volk Gottes, fertig. Ne? Aber hier sagt er wird das Recht unter die Heiden bringen. Also natürlich auch zum Volk Israel, aber auch unter die Heiden, unter die ganzen anderen Menschen. Da steht zum Beispiel, dass er sie zu den Inseln bringen wollen, als Beispiel. Ganz fern und ganz nah, zu allen Menschen wird er das Recht bringen, dieser Knecht. Und er wird das Recht unter die Heiden bringen und aufrichten. Er wird den Völkern Gerechtigkeit bringen. Und zwar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir haben ja im Jesaja viermal Bilder von dem Gottesknecht von 42 angefangen, bis das letzte ist 53, da werde ich noch darauf hinweisen. Und im Kapitel 53 steht, das ist der Plan des Herrn. Der Plan des Herrn ist, Gerechtigkeit unter die Heiden zu bringen. Und da wird es durch die Hand des Gottesknechtes wird es gelingen, dieses Recht aufzurichten. Und im Vers 11 steht im Kapitel 23, weil seine Seele sich abgemüht hat, also die Seele des Gottesknechtes, werden wir noch sehen, was das bedeutet, dass er die Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Er ist gerecht und er wird für viele Gerechtigkeit schaffen, weil er die Sünden trägt, der Menschen trägt. Im Römer 4, Vers 6 steht, da ist ein Psalm zitiert, Psalm 32 ist es, glaube ich, von David: Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Wie gut hat es der, dem der Herr die Sünde nicht angerechnet. Denn er ist vor Gott gerecht. Und diese Gerechtigkeit kommt nur durch den Knecht Gottes in Jesus Christus, der Jesus Christus ist. Ja? Und im Kapitel, im Epheser 2, Vers 8 steht denn auch, denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Nicht aus unserem Verdienst, nicht weil sonst irgendwie jemand gut zu uns gewesen wäre, sondern aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Gott hat diesen Knecht gegeben. Und der Gottesknecht war treu und hat die Gerechtigkeit gebracht. Und wir sind dann auch gerecht. Nicht als Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und da möchte ich schon sagen, da finde ich es oft sehr traurig und sehr, sehr schlimm, wenn Menschen herkommen und denken, dass wenn ich jetzt viel Gutes tue, ne, viel Gutes tue, und es gibt viele Menschen, die ich kenne, in meiner Umgebung, in meiner Familie, bei der Arbeit und so, die vieles Gutes tun und auch religiös sind, ne, und denken, weil ich jetzt vieles Gutes tue, dann wird es schon das, was ich schlecht mache, abwägen und dann wäre ich schon irgendwie in den Himmel gekommen. Und das ist ganz falsch. Wir können Gutes tun und trotzdem am Ziel vorbeigehen. In Matthäus 7, Vers 21 steht es nämlich. Es sind viele, die sagen, Herr, Herr, und sagen, habe ich nicht in deinem Namen das getan und jenes getan und jenes gut getan und sogar Dämonen ausgetrieben und was weiß ich, was alles. Und der Herr wird sagen, ich habe euch nicht gekannt, ich kenne euch nicht. Also das finde ich sehr schlimm und da müssen wir überlegen, worauf bauen wir unsere Gerechtigkeit, unser Recht vor Gott bestehen zu können. Nämlich nur auf das, was dieser Gottesknecht ausgerichtet hat in diesem Leben. Nur darauf kann ich bauen. Jesus war treu bis zum Ende. Es steht hier, er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Er hat geheilt, er hat seine Botschaft gebracht, er hat in aller Ruhe und in aller Demut seinen Dienst ausgeübt, so wie Gott es ihm gesagt hat. Und er hat dadurch eben das Recht Gottes aufgerichtet, indem er treu war. Und den Jesaja sagt, er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er das Recht aufrichte. Und wisst ihr, dass diese Stelle von Kapitel 42 genau in Matthäus 12 genannt wird, wo vorher im Kapitel 11 die Pharisäer zusammenkommen und sagen, wie können wir diesen Menschen umbringen? Aber es ist ihnen nicht gelungen. Er wird nicht sein Licht, seine Treue und sein Gottesknechtschaft, was er ausführt, wird nicht verlöschen. Er wird es ausführen und wird gehen bis zum Schluss, bis er das Recht aufrichtet. Aber es war nicht einfach für ihn. Es war nicht einfach für ihn. Deshalb ist der Gottesknecht nicht nur ein treuer Knecht, sondern auch ein leidender Knecht. Und ich denke, das ist schon auch, tut schon auch gut, wenn wir darüber nachdenken, dass es Jesus schon sehr viel gekostet hat, dieses Recht aufzurichten, treu zu sein. Was hat er für uns getan, damit wir vor Gott gerecht dastehen können? Der leidende Knecht, er tat seinen Mund nicht auf. Und ich möchte einfach das Kapitel 53 einige Verse vorlesen. Ich bin sicher, dass die Bibelkenner, aber auch andere, das schon kennen. Aber es ist einfach so eindrücklich, was da gesagt wird von Jesus, wie er durch Leiden hindurch das Recht aufgerichtet hat und nicht ließ sich nicht abstoßen oder auslöschen. Er ließ das Licht, sein Licht nicht auslöschen. Kapitel 53 von Vers 2 weg. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen über ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwertetste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Und das ist 700 Jahre vor Christus geschrieben worden. Und diese Information gilt heute, finde ich, mehr denn je. Jeder sah auf seinen Weg. Wenn wir heute die Menschen anschauen, ja, schaut doch jeder auf seinen Weg. Ist doch so, ne? Jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemacht hat, war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. So ist der Gottesknecht. Ein treuer Knecht, aber auch ein leidender Knecht. Und er hat es durchgeführt. Durchgeführt. Hat Gerechtigkeit für uns vollbracht. Preis den Herrn. Also ich finde das großartig. Wir können es einfach nur annehmen. Ja? Aber er ist auch ein sanfter Knecht. Wie er mit uns Menschen umgegangen ist. Er war hart mit sich selber, hat Blut geschwitzt auf Golgatha, weil er Angst hatte, denke mal vor dem, was passieren würde, aber ist dann doch konsequent seinen Weg gegangen. Er ist aber auch, wie er mit uns umgeht, mit uns Gläubigen oder mit den Menschen generell, ein sanfter Knecht. Er geht nicht mit dem Schlagstock um. Denn das geknickte Rohr, steht hier, wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Also persönlich finde ich das eines der großartigsten Aussagen über Christus, die gesagt wurden in der Bibel. Es gibt viele andere auch, man kann jetzt nicht das eine größer, aber für mich ist es halt ein sehr großes, weil es zeigt, wie Jesus mit uns umgeht. Obwohl er uns jederzeit von der Gerechtigkeit Gottes her verdammen könnte. Also ich kann sagen, ich denke mal, es gibt keinen Tag, wo er nicht sagen kann, schau, da hast du falsch gemacht, fertig. Die Gerechtigkeit Gottes ist die Strafe, fertig. Aber er ist sanftmütig und demütig und barmherzig mit uns und schaut auch auf unseren Glauben und schaut auf unseren Glauben, auch wenn er noch so klein ist. Der ist nicht immer so groß und fest und stark, wie wir uns vielleicht zeigen, wenn wir in der Gemeinde sind und uns versammeln und zusammenkommen. Also zumindest kann ich das von mir sagen. Im Alltag ist der Glaube, oh, manchmal habe ich schon zu kämpfen, dass ich meinen Glauben halte. Ist nicht immer so groß. Aber zunächst muss ich schon sagen, der Richtigkeit halber gilt diese Aussage natürlich den Israeliten, weil es wurde ja im Alten Testament gesagt und es ist vor der großen Wegführung der Israeliten, weil Jerusalem zerstört wurde, nach Babylon und es wurde vorher gesagt, Jesaja hat ja vorher gelebt, aber es wurde für diese Zeit vorausgesagt, denn man muss sich vorstellen, die Israeliten haben ja versprochen gekriegt, dass Gott ihnen das Land gibt. Israel, ne? Wie es zur Zeit Davids und zur Zeit Salomos war. Und das haben sie auch gekriegt. Und Jerusalem ist ihre Hauptstadt und Jerusalem ist der Ort, wo Gott wohnen will, unter ihnen sein will. Und jetzt muss man sich denken, durch ihre Sünde, durch ihren Ungehorsam, hat Gott beschlossen, nein, es wird zerstört, Jerusalem wird zerstört, die Städte, wo ich mit euch wohne, wird zerstört und ihr werdet weggeführt und auch noch nach Babel. Was genau das Gegenteil ist. Babylon ist die Stadt Satans, könnte man so sagen, der Verwirrung und des Unglaubens und alles. Ja, könnte man da nicht sagen, das Licht ist ausgelöscht, fertig, es ist jetzt aus. Gott hat gesprochen, es ist aus. Der Stab ist gebrochen, geknickt. Und was macht man mit dem Licht? Es ist zwar noch der Docht da, es kann auch noch vielleicht glühen. Der Stab ist gebrochen. Es sollte ein Rohr sein, aber ich habe nichts anderes gefunden als das, wo man putzt. Aber mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Kann man da putzen? Na, dann bricht es und es geht einfach nicht. Was tun wir mit dem, was gebrochen ist und wo kein Licht mehr da ist. Ja, wir schmeißen es weg, wir können damit nichts mehr anfangen. Wir können nichts mehr anfangen. Aber so ist Gott eben nicht. Wenn noch ein Doch da ist und noch irgendwo eine Hoffnung, irgendwo ein bisschen Glaube, ein Funken von Glaube, auch wenn der Stab gebrochen ist, wenn unser Leben so ausschaut, als ob es gebrochen ist, und welches Leben ist nicht, welcher Mensch hat nicht etwas erlebt, was ihm wirklich sein Leben bricht, wo er nicht, vielleicht auch nicht drüber hinwegkommt, wo er sagt, na, ich komme einfach nicht drüber hinweg, mein Leben ist kaputt, mein Leben ist fertig, mein Leben ist aus. Vielleicht könnten wir das auch in Bezug auf den Glauben sagen, na, ich schaffe das nicht, mein Glaube ist fertig, es ist nichts mehr da. Wir können das auch im Neuen Testament auf die Gemeinde beziehen. Schaut doch die Geschichte der Gemeinde an oder die Gemeinden jetzt in unserer Welt. Es ist manchmal, es ist nicht ein großes Licht, Herrlichkeit und Glanz und Gloria, ist es nicht, sondern es ist manchmal ein kleiner, verachteter, verfolgter, verführter Glaube, Gemeinde da in der Vergangenheit. Wie ist die Gemeinde verfolgt worden, ausgerottet worden zum Teil? Man meint, sie wäre ausgerottet, aber die Gemeinde kann nicht ausgerottet werden, weil es nicht möglich ist, weil Jesus, der Gottesknecht, drauf schaut und er wird jeden glimmenden Docht hernehmen und jeden kleinen Glauben hernehmen und ihn wieder entflammen, wieder zum Licht machen, wieder groß machen, wieder Hoffnung geben. Denn er ist ein, manchmal denke ich mir auch, wenn ich meinen Glauben sehe, was denkt sich Jesus da? Ich versage, ich mache da was falsch, obwohl ich es vielleicht nicht mal will. Natürlich will ich es nicht sündigen und falsch machen. Ich will ja Gott die Ehre geben und Gott nachfolgen und einen großen Glauben haben und stark sein und kräftig sein, aber es fehlt oft. Dann denkt man, Jesus wird mich nicht annehmen. Er wird er müsste mich eigentlich wegstoßen oder sagen, mit dir kann ich nichts anfangen. Tut er aber nicht. Er tut es nicht. Er hilft uns, so wie er dem Volk Gottes Hoffnung gegeben hat, auch als sie in Babylon waren und sie wieder herausgeführt hat und heimgeführt hat, so hilft er auch uns. Er hilft überall, gewaltlos, unermüdlich, gewaltlos natürlich, unermüdlich in aller Liebe und konsequent. Er bleibt dabei. Er bleibt dabei. Und ich möchte einfach ein paar Bibelstellen noch bringen, die das bestätigen. Man könnte natürlich viele bringen, aber einige doch, die das einfach unterstreichen. Psalm 34, Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 1. Korinther 1, Vers 28. Was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und in seinem Leben erfahren wir, die Pharisäer haben ihm das ja vorgeworfen, schau, der ist mit den Sündern und mit den Zöllnern und mit denen, ist er. Und er versteht gar nicht, als er eingeladen war bei einem Pharisäer und eine Prostituierte gekommen ist, die geweint hat, und weil sie gemerkt hat, sie ist Sünderin, und er hat sie angenommen und gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und der Pharisäer hat gemeint, ja, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, kann er doch nicht mit ihr Gemeinschaft. Doch kann er, weil er den Glauben sieht, weil er die Hoffnungslosigkeit sieht. Und weil er sieht, dass Menschen, die bereit sind, die einsehen, ich bin am Ende, ich bin Sünder, denen hilft er, hilft wieder auf. Das ist einfach großartig. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch helfen. Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Vielleicht ist unser größter Fehler, wenn wir schon einen Fehler haben, den wir nicht korrigieren können, dass wir nicht zu ihm kommen. Das ist ein großer Fehler. Den können wir nicht korrigieren. Aber alles andere Mit allem anderen können wir zu Jesus kommen. Es kann nicht groß oder klein genug sein. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Fertig, Punkt. Da steht nicht, naja, jetzt mit den großen Dingen oder wenn ich da das und das getan habe, na, da kannst du jetzt nicht zu mir kommen. Das muss ich jetzt erstmal richtig sehen. Nein, es steht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Fertig. Das ist einfach großartig. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich möchte sogar sagen, dass er alles tut, um uns wieder, damit das Licht in uns wieder brennen kann. Wenn es auch nur klein ist, aber er wird es hüten und beschützen und mit Sanftmut und mit Liebe umgeben. Und das ist großartig, dass er ein sanfter Knecht ist. Aber Jesus, der wahre Gottesknecht, fordert uns auch auf, uns Gläubigen auch auf, unseren Geschwistern gegenüber oder überhaupt allen Menschen grundsätzlich gegenüber in unserer Umgebung, in dieser Welt, so in gleicher Weise zu begegnen, wie Jesus uns begegnet. Indem wir bereit sind, uns als Diener Gottes, so wie Jesus Knecht Gottes war, dass wir bereit sind, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Kraft, mit unseren Möglichkeiten, als Diener in Gottes in dieser Welt zu zeigen. Jesus will, glaube ich, mit aller Demut und Sanftmut und Geduld uns zu einem Licht in dieser Welt machen und uns mit seinem Geist füllen. Und wir sollen dem nachgeben und wollen Diener Gottes sein, indem wir versuchen, gleich zu handeln, ein gleicher, sanfter Diener für die anderen, für unsere Mitmenschen zu sein, wie Jesus es für uns ist. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir dabei unsere Augen aufmachen sollen, unsere Ohren aufmachen sollen und unser Herz weit machen sollen für die Menschen, die wir begegnen, die uns begegnen und wo wir merken, oh, ihr Leben ist vielleicht wie ein geknicktes Rohr. Es ist geknickt, es ist irgendwas, was sie kaputt gemacht hat in dem Leben. Aber es ist ein Funke von Glaube da, vielleicht von Hoffnung, dass wir den Menschen helfen und sie auch aufhelfen, dass sie zum Licht kommen, dass dieser Docht brennen kann in ihnen, dass wir ihnen zeigen, Jesus hilft dir, Jesus kann. Wir können ein geknicktes Rohr nicht mehr gerade machen. Aber Jesus kann das. Jesus hat die Gefangenen befreit. Und wir wissen nicht, was bedeutet alles Gefangenen. Wir sind zwar nicht in einem Kerker, wir sind freie Menschen, aber in uns gibt es viele Dinge, die uns gefangen nehmen. Jesus kann uns befreien. Und das sollten wir in aller Geduld und Liebe Menschen zu Jesus führen und ihnen helfen, dass sie wieder ein Licht im Herzen sind. Und das wünsche ich mir, und da sollten wir daran denken, dass wir uns auch gegenseitig helfen, dort wo das Licht ist, dass wir es schützen, dass es brennen kann, dass es brennen kann für Jesus, dass einfach ein Licht da ist. Und nicht so, wie wir halt auch als Gläubige, als Menschen oft sind, ach, ich sehe da nicht viel bei den Menschen, da ist nicht viel da, mit dem kann ich nichts anfangen. So einfach wegschmeißen, so geht es mal salopp. Das ist nicht das Wesen eines Gottesknechts, eines Diener Jesus, sondern wir sollen anderen Menschen helfen, dass sie zum Licht kommen und dass das Licht brennt in uns. Und bevor wir anderen helfen können, ist es aber notwendig, dass der Gottesknecht zunächst mal in uns ein richtiges Feuer entzündet. Ja? Nicht nur ein Licht, dass da ein Licht brennt, sondern ein richtiges Feuer in uns brennt für Jesus und für den Knecht und für sein Anliegen, für sein Ziel. Und deshalb möchte ich jetzt, anstatt ein abschließendes Gebet, dass wir dein Lied singen, zünde an dein Feuer in uns. Und wir könnten das auch durchaus als Gebet hernehmen, ja, vom Text.